Wir haben das bei uns in der Firma eingeführt und was die uns am Anfang gesagt haben, rein durch die Visualisierung wird eure Produktivität um 15% steigen. Ich sage, das will ich sehen. Und es stimmt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Expertentalk für den Mittelstand. Wir haben jetzt oft schon im Podcast darüber gesprochen, dass der Mittelstand vor großen Herausforderungen steht, sei es global, geopolitisch oder natürlich auch schlicht und ergreifend in den Marktanforderungen, die sich in der heutigen Zeit immer wieder und auch schnell verändern. Kundenanforderungen, die wachsen, die sich verändern, die neue Aspekte mit reinbringen in die Arbeit. Und wir haben uns überlegt, man kann da immer so sehr global drüber sprechen oder wir schauen uns mal eine Branche spezieller an. Wir haben uns für heute den Werkzeugbau oder wie ich gerade eben schon gelernt habe, den Präzisionswerkzeugbau da mal rausgegriffen. Was das alles genau ist, was das heißt, lasse ich mir gleich noch von meinem Gast erklären. Wir haben hier einen, ich würde sagen, langjährigen Insider aus der Branche heute bei uns sitzen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Und wir gucken einfach mal, inwiefern Digitalisierung vielleicht auch bei diesen Herausforderungen eine langfristige Wettbewerbsfähigkeit sichern kann. Bei mir ist heute Hermann Diebold. Er ist Gesellschafter oder geschäftsführender Gesellschafter bei der Helmut Diebold GmbH. Schön, dass du heute da bist.
Freut mich sehr, hier zu sein.
Wie immer an der Stelle für euch nochmal kurz der Hinweis, auch die Folge gibt's als Video bei YouTube zu sehen, also schaut da gerne mal vorbei. Ja, Hermann, ich habe dich jetzt nur so ganz kurz angeteasert und auch über Diebold eigentlich noch gar nichts erzählt. Magst du uns mal kurz mitnehmen? Wer bist du? Was macht ihr bei Diebold?
Ja, also die Firma ist 70 Jahre alt geworden, gegründet von meinem Vater, als Lohnfertigungsbetrieb angefangen. Und wie ich dann dazu kam vor etwa 40 Jahren, habe ich gesagt, wir müssen eigene Produkte machen. Das muss, ein Produkt muss unseren Namen tragen und später sind dann auch viele Entwicklungen draus geworden, viele Patente haben wir erlangt auf diesem Weg dahin. Ja. Und wir sind heute sehr froh darüber, dass wir eigentlich, ich sag mal, unsere eigenen Herren sind. Ja. Wir sind auch nicht vom Handel abhängig, sondern wir sind im Markt und so gut, wie wir uns präsentieren und so gut, wie wir unsere Produkte machen, so werden wir halt dann auch wahrgenommen. Mhm. Ja.
Also bei euch ist Qualität quasi nicht nur ein Wort auf der Website, sondern wird auch wirklich durch und durch gelebt.
Ist was ganz Wichtiges. Ich kann noch erklären, oder vorab erklären, warum wir vielleicht bessere Qualität machen wie andere. Das ist wirklich so. Bei unseren Produkten kann man überall nachlesen, höhere Präzision. Und wir kommen ja nachher auch noch auf die Klimatisierung, solche Themen. Und wo mein Vater Lohnfertiger war, hat er für Textilmaschinen gearbeitet, also für Maschinenhersteller. Und deren Kontrolleure, die waren bei uns im Haus. Und die haben ihm beigebracht, was Qualität ist. Und Qualitätskontrolle. Da reden wir von, das ist 50 Jahre her. Ne? Da war das schon ein riesengroßes Thema. Und das haben wir bis heute, ich würde mal sagen, perfektioniert. Ja. Weil schwäbische Qualität ist einfach das oberste Prinzip, Made in Germany. Ja. Das suchen die Leute. Und uns kommt natürlich entgegen, dass die Anforderungen der Maschinenbauer und der Anwender, die gehen ständig nach oben. Also heute können Sie eine Maschine kaufen, da können Sie einen Tausendstel Millimeter zustellen. Und wir machen die Werkzeughalter dazu und dementsprechend kann dann auch das Ergebnis sein bei der Bearbeitung. Ja, das ist ein ganz wichtiger Faktor.
Das schauen wir uns auf jeden Fall nachher nochmal genauer an. Die uns schon länger folgen und schon ab und zu eine Folge gehört haben, wissen, ich stelle immer noch so eine kleine Frage am Anfang, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Du hast jetzt gerade schon erzählt, die Firma wurde von deinem Vater gegründet. Daher lag es wahrscheinlich auch nahe, dass du da irgendwie in die Fußstapfen trittst oder vielleicht wurde es auch erwartet. Ist ja in jeder Familie ein bisschen anders. Gab es denn für dich jemals einen Plan B oder wenn du jetzt heute zurückguckst und du würdest dich anders entscheiden, was wäre dein Traumjob vielleicht noch gewesen, wenn du nicht den Job gemacht hättest?
Ein Plan B gab es eigentlich nicht, aber es gab Ereignisse unterwegs, sage ich mal. Ich bin in der Unternehmerfamilie aufgewachsen, betreut von der Großmutter, weil die Mutter war immer beim Arbeiten. Ja. Die waren in der Firma und die erste Firma war da, wo meine Großmutter lebte, also aus dem Haus der Großeltern ist das entstanden. Also ich war eigentlich immer dabei.
Mittendrin.
Ich will nichts anderes. Ja. Ja. Dann habe ich studiert und dann war ich bei einem großen Unternehmen, ich kann es auch noch sagen, aber den Witz muss ich noch ein bisschen aufheben und habe halt einiges kennengelernt, wie auch andere Dinge gehen. Und es gibt zwei Firmen auf der Welt, da gehe ich nur noch als Chef zurück, das ist die Bundeswehr und Siemens. Also da kann man sich etwa vorstellen, ja, wir haben bei Siemens tolle Projekte gemacht, also so eine Art Unternehmensberatung, interne Unternehmensberatung. Ich bin Wirtschaftsingenieur. Und dann ist das Projekt in der Schublade verschwunden. Und das hat den Mittelständler Diebold einfach umgehauen und gesagt, das ist nichts für mich, da muss ich wieder weg. Aber die Firma war schon sehr interessant, sehr groß natürlich. Ja. Und da ist mir eins aber hängen geblieben. Die haben damals schon Werbung gemacht, haben gesagt, unsere Produkte sind in der Regel unter 5 Jahre alt. Heute verstehe ich das. Und mir gefällt es natürlich sehr, dass man immer Neuentwicklungen macht. Ich habe aber auch schlechte Erfahrungen gemacht damit. Ich habe eine Wärmepumpe in meinem Haus und die war dann nach, glaube ich, 8 Jahren war die kaputt. No. War ein Ventil kaputt. Jetzt dürfen Sie mal raten, was da drauf stand. Da stand Siemens drauf. Und dieses Ersatzteil gab es nicht mehr. War nicht
Weil es
so
länger
schlimm.
Als 5 Jahre her war.
Ja, war nicht so schlimm. Ich habe eine neue dann gekauft und die Frau Merkel hat die Hälfte dran bezahlt, was eigentlich keinen Sinn macht, ehrlich gesagt. Aber so, das ist auch wieder die Überleitung zu unserer Klimatisierung, die wir in der Firma betreiben. Mich hat es einfach interessiert, was geht da, was ist da technisch möglich? Und dann hat es mich auch interessiert, was geht in meinem Wohnhaus, was kann ich da machen? Ne? Wir hatten Gasanschluss oder wir haben im Wohngebiet Gasanschluss. Ich habe schon von vor 20 Jahren geahnt, irgendwann werden wir damit erpresst. Und genau so ist es gekommen. Ne? Und ich habe dann 2006 den Schritt gemacht zur Wärmepumpe. Das tut eigentlich einwandfrei, außer dass das ab und zu halt mal kaputt geht. Also eine Ölheizung oder ein Gasbrenner, der macht am Ende des Tages weniger Probleme. Also man muss schon ein bisschen Wartungsrücklagen sich einfach schaffen für diese Technik.
Das ist auch ein schönes Wort, Wartungsrücklagen.
Ja.
Sehr gut. Okay, danke für den kleinen Einblick.
Gerne.
Du hast jetzt auch schon erzählt, du bist ja jetzt schon lange in der Branche unterwegs, du hast schon viel gesehen, hast dir auch schon viel angeguckt und wahrscheinlich auch viel gelernt in den letzten Jahren. Und auch gerade das Thema Klimatisierung in den Produktionshallen, klimaneutrale Produktion und so weiter, dafür haben wir noch eine separate Folge für euch vorbereitet. Also die dürft ihr euch dann natürlich gerne auch noch anschauen. Bleiben wir jetzt mal nochmal beim Thema Digitalisierung, gerade im Werkzeugbau, Präzisionswerkzeugbau. Warum findest du, dass sich das lohnt, dass wir über das Thema sprechen? Warum auch vielleicht gerade speziell in dieser Branche?
Ja gut, wie fängt man mit Digitalisierung an? Man schafft sich Computer an, man hat ein ERP-System in der Regel. Ja. Dann hat man vielleicht, eine Lagerlogistik hinten dran und dann hat man die Office-Welt, mit der man kämpft. Ja. Es ist wirklich ein Kampf. Ja. Wir haben vorher darüber gesprochen, der Reset-Button ist eigentlich etwas ganz Wichtiges in der Technik.
Tool.
Und ich habe gelesen in den Fragen, in der Vorbereitung, was ich mir so wünschen würde für die nächsten Jahre. Springe ich mal 10 Jahre zurück, da habe ich immer gesagt, liebe Frau Merkel, nimm doch 5 Milliarden in die Hand und mach ein eigenes Internet. Nichts ist passiert bei uns. Bei uns passiert sowieso nicht viel in der Richtung. Aber die Chinesen haben es gemacht. Sie haben sich vollkommen autark gemacht, unabhängig von den Tech-Riesen. Und jetzt geht's noch mal zur Sache mit KI. Die Amerikaner führen gerade den Kampf, wer macht das Geschäft, wer ist der Größte. Ne? Die Asiaten weiß ich noch nicht, wie sie unterwegs sind. Ich weiß nur eines, die jungen Leute benutzen das schon sehr intensiv und lernen damit. Eigentlich ist es ein Lernprozess, was man Gutes daraus ableiten kann, wofür es sinnvoll eingesetzt werden kann. Und wir haben auch schon tatsächlich ein erstes Produkt, wo KI im Hintergrund läuft. Ja? Wir haben ein Joint Venture gemacht, beziehungsweise mit einem Startup uns zusammengetan. Der Zufall spielt eine Rolle. Die haben uns gefunden. Ne? Und die machen einen Sensor, mit dem man Maschinendaten erfassen kann. Ja, und dieser Sensor, der nimmt Daten auf, der sammelt Daten. Vibrationen, Drücke, Temperaturen von einer Maschine. Und dann wird das Ganze in der Software verarbeitet und da steckt KI dahinter, weil KI ist ein Learning-Prozess. Ne? Und wir beobachten das sehr genau, was man da mit erreichen kann, welche Daten man wirklich bekommen kann da draus. Ne? Man muss sich das so vorstellen, wir haben eine Maschinenbaubranche und da gibt es Verbände, Netzwerke. Da haben die gesagt, jetzt machen wir eine offene Schnittstelle, die heißt UPC-UA. Die bieten wir für jede Maschine an. Ja, das ist eine Schnittstelle, dass ich an die Daten der Maschine ran kann. kostet 5.000 Euro aufwärts. Da haben sie aber noch gar nichts. Mhm. Nur einen Stecker.
Ja, man muss das Ding ja auch auswerten.
Und da muss eine Software dahinter und die kostet dann nochmal ein Mehrfaches von der ganzen Geschichte. Ne? Das, was das Startup gemacht hat, der Sensor mit der Lizenz, kostet 3.000 Euro. Mhm. Und es geht sofort los. Mhm. Das Ding ist in einer Stunde installiert an der Maschine und sie sehen sofort Daten. Wir haben das bei uns in der Firma eingeführt und was die uns am Anfang gesagt haben, rein durch die Visualisierung wird eure Produktivität um 15% steigen. Mhm. Ich sagte, das will ich sehen. Mhm. Und es stimmt.
Ja,
es stimmt wahr. Es stimmt.
Dass einfach das quasi alle sehen können, was
die Aufmerksamkeit,
passiert.
Was ist mit meiner Maschine los, wonach muss ich gucken. Und heute sind wir so weit, dass der Fertigungsleiter, wenn er morgens ins Auto einsteigt, guckt er erstmal auf seinem Display, welche Maschine macht gerade ein Problem. Mhm. Ja, wir haben Schichtbetrieb, die fangen um 6 an, er kommt vielleicht um 7, 7:30. Dann sieht er schon mal, was los ist, wo man vielleicht eingreifen muss oder Verbesserungspotenzial sieht. Ja. Der nächste Schritt, den wir gerade machen, ist, dass wir wirklich einzelne Aufträge tracken und sagen, was war die Planzeit, was ist die Istzeit. Ja. Mhm. Und dann schauen wir nach, was haben wir da erreicht unterwegs oder wo gab es Probleme. Ne? Mhm. Und das sind Dinge, die wir heute unbedingt brauchen, weil wir sind unglaublich unter Kostendruck. Mhm. Kosten steigen überall, die Konkurrenz ist groß, Preisdruck, wo man hinschaut. Also muss ich schauen, wie kann ich Potenziale nutzen. Mhm. Und wenn ich ein Hilfsmittel habe, das mir morgens um 7 schon sagt, wo ich hingreifen muss,
wo es losgeht,
dann ist Zeit und Aufwand gespart, ganz einfach. Ne? Und wir haben ein charmantes Produkt einfach, mit dem wir jetzt in die Industrie reingehen. Wir haben eigene Außendienstleute, die nehmen das mit. Mhm. Die kennen ja ihre Kunden, die sehen ja, der hat 20
die
Maschinen.
Die wissen ja, wer es braucht. Ja.
Und dann brauchen sie nur fragen, habt ihr Daten? Mhm. Und dann zucken alle mit den Schultern. Und dann ist der erste Einstieg schon geschafft. Und ich freue mich da sehr drauf, in diesem Thema weiterzumachen. Und vor allen Dingen, was KI dahinter tut. Mhm. Ja.
Das ist dann quasi der Ausblick noch ein bisschen.
Und schauen Sie, ich bin der Älteste im Unternehmen, aber ich sage immer, ich bin der Verrückteste, was IT angeht.
Das wollte ich jetzt gerade fragen. Das klingt so spannend, was ihr da alles macht und auch wie fortschrittlich ihr da, glaube ich, auch in mancher Hinsicht seid. Wie habt ihr das geschafft? Also ist das wirklich dein Pioniergeist oder kommt da auch ganz viel aus eurer Mannschaft? Oder wie schaffst du dieses Umfeld, in dem wirklich solche Dinge geschehen können oder wo dann sowas vorangeht?
Da hast du ein paar Antworten schon gegeben. Also einmal, IT ist wunderbar, wenn sie funktioniert, sage ich immer. Wenn sie mir hilft. Mhm. Aber wenn sie mich nur beschäftigt und ich muss Dinge am Laufen halten, macht das gar keinen Spaß. Ich bin ganz frech, ich bin nicht mehr der Jüngste, also ich muss nicht mehr politisch korrekt sein. Ich sage immer, Bill Gates ist der reichste Mann der Welt, aber er hat das schlechteste Produkt. Mhm. Das sage ich jetzt einfach mal so. Und wenn mich welche erschlagen dafür, dann ist es halt so. Ne? Mhm. Aber man braucht Hilfsmittel. Ja? Und man hat ja tolle Sachen, man hat Tablets, man hat Computer, man hat Handheld-Geräte, man hat alles Mögliche. Man kann heute durch die Fertigung gehen mit dem Tablet, kann seine Fertigung steuern und Sachen verschieben
keine
oder anders organisieren.
Und
keine Papierlisten, genau, Werkzeugverwaltung, ganz großes Thema. Und und dann haben wir gesagt, was kann man denn aus unseren Produkten überhaupt rausziehen? Ja? Wir haben jetzt, also wir machen Werkzeughalter. Ein Werkzeughalter, wo ich einen Bohrer einspannen kann, das ist ein totes Produkt, das ist ein Stück Metall. Mit dem kann ich zwar tolle Sachen machen, aber es liefert mir keine Informationen. Ne? Aber die Geräte dazu, um die Sachen zu handhaben, da sind wir jetzt digital ganz schön weit gekommen. Mhm. Also wir machen Schrumpfgeräte. Das muss man sich vorstellen. Man hat einen Werkzeughalter, um den rum kommt eine Spule mit einer Wicklung drin und in 2 Sekunden ist der auf 400 Grad erwärmt. Da geht die Bohrung auf, ich stecke meinen Fräser rein und kühle das Ganze wieder ab. Mhm. Ja. Und das Ganze dauert, der Zyklus vielleicht 40 Sekunden, alles Wahnsinn. In allem, mit dem Abkühlen. Ne? Mhm. Dann kann ich auf die Maschine. Solche Maschinen kennen wir schon lange, da haben wir einen Schalter, Vollgas oder Stopp. Mhm. Ja. Und da hat man ständig die Werkzeughalter verbrannt. Da haben wir gesagt, das müssen wir anders machen. Also wir haben in diese Spule, wo diese Wicklung drin ist, durch die Spule geht ein Temperatursensor durch, der direkt im Werkzeughalter die Temperatur misst und rechtzeitig abschält. So einfach. Mhm. Ne? Und dann haben wir gesagt, das Ding muss mit einem Knopfdruck gehen. Vollautomatisch. Es gab da mal einen Herrn Bill Gates, der Steve Jobs, der hat ja damals gesagt, ich will kein Handy mit einer Tastatur, ich will nur einen Knopf. Mhm. oder einen Bildschirm berühren. Ja? Das haben wir auch umgesetzt. Das Gerät heißt bei uns OneTouch. Mhm. Das macht wirklich alles von alleine. So, wie kriege ich das jetzt hin? Digitalisierung in Reinkultur ist das. Ja. Ja? Wir haben da einen Generator drin, den muss man steuern, den muss man überwachen, der kriegt Datenaustausch von dem Temperatursensor. Ja, dann haben wir mit Kooperationspartnern versucht, das zu machen. Sehr schwerfällig, sehr langwierig. Pflichtenhefte geschrieben, die wurden nicht eingehalten, es hat nicht funktioniert, hin und her. Und dann haben unsere jungen Leute, also wir haben junge Ingenieure im Unternehmen, die bei uns duales Studium gemacht haben.
Ja, die bei euch gelernt haben
quasi. Die bei uns das gelernt haben, aber auf der mechanischen Seite, ne? auf der Werkzeugproduktionsseite, wenn man so will. Und die haben gesagt, wir probieren das, wir können das. Ich sage, okay, Jungs, dann macht mal. Und dann haben wir aber gleich die Latte hochgesetzt und gesagt, okay, wir wollen diesen OneTouch. Mhm. Den müsst ihr hinkriegen. Ne?
Das ist euer Zielbild.
Ja, und die haben das tatsächlich geschafft. Und heute machen wir Bedienoberflächen, wie man sie bisher nicht gekannt hat. Ja. Wenn man sich vorstellt, so ein, gehe ich mal zur nächsten Maschine, wir haben ein Voreinstellgerät, ja, wo man Längen einstellen kann von so einem Werkzeug. Das haben wir kombiniert mit der Schrumpftechnik. Stellt man sich vor, ich mache den Werkzeughalter heiß und der Fräser schwimmt da drin. Und mit einem Stößel bewege ich den auf das Maß, wie ich ihn haben will. Und dann schrumpft es auch noch. Das wird ja kürzer, wenn es abkühlt. Haben wir alles umgesetzt. Ja. Und das muss aber so sein, dass der Bediener nicht eine Woche lang Schulung braucht.
Bis er das mal machen kann.
Bis er das überhaupt kann. Und dann ist er vielleicht nicht da und sein Kollege macht alles verkehrt. Also das muss man vermeiden. Das heißt, Software, Bedienoberfläche, das ist das Allerwichtigste.
Aber kommt das alles aus eurem Haus? Also das ihr macht wirklich von sag mal vom Konzept bis zum fertigen Produkt alles bei euch?
Das Einzige, was wir machen lassen, sind die Icons. Weil da gibt es Leute, die sind spezialisiert darauf, die einfach die Sachen entsprechend
so anordnen. Das User Interface Funktionen, quasi.
User Interface, ganz genau. Mhm. Den Rest machen wir selber. Mhm. So, das Dritte, was wir gemacht haben, ist eine Wuchtmaschine. Mhm. Weil diese Werkzeughalter, wir sind im Werkzeugbau unterwegs. Also Werkzeugbauer sind unsere Kunden. Mhm. Die Werkzeugbauer sind Formenbauer und die fräsen mit sehr hohen Drehzahlen. Mhm. Das heißt, heute wird ein Stahlklotz gehärtet und dann wird da mit kleinen Fräsern wird er abgezeilt. Mhm. Stundenlang, vielleicht auch tagelang. Ne? Die brauchen hohe Drehzahlen. Und da ist die Unwucht einmal der Maschine, der Spindel und des Werkzeughalters ganz entscheidend. Mhm. Für die Lebensdauer des Werkzeugs und für die Standzeit und auch für die Oberflächen. Der klassische Formenbauer, da waren Heerscharen von Leuten, die haben die Formen am Schluss poliert. Mhm. Jetzt gehst mal nach Hause, schaust deine Kaffeemaschine an. Mhm. Die ist bestimmt aus Kunststoff. Ja. Mhm. Und da gibt es so abgerundete Kanten. Und wenn man die sich anschaut, genau anschaut, dann sieht man, dass da Handarbeit dahinter war. Mhm. Die sind nicht so, wie man es gerne haben möchte, so perfekt. Ja. Also da hat man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Einmal die Formgenauigkeit besser hingekriegt und man konnte den Prozess ändern. Also nicht fräsen, dann härten und hinterher schleifen, polieren, sondern das macht man direkt ins gehärtete Material rein. Also das sind unsere Kunden, die ganz anspruchsvollen Formenbauer. Die machen unglaubliche Sachen. Also was man heute in der Erodiertechnik an Graphitelektronen machen kann. Stellen wir uns mal vor, eine Stecknadel ist ja was ziemlich Dickes. Ja? Mhm. Aber genau diese Stecknadel aus so einem Klotz rauszufräsen, dass hier am Schluss nur noch diese Stecknadel steht und es geht alles noch viel kleiner, noch viel dünner. Das können die heute. Ne? Mhm. So, jetzt brauchen die Wuchtmaschinen, die einfach ein Wuchtergebnis bringen, wie man es bisher nicht gekannt hat. Ja? Mhm. Wir wuchten alle unsere Produkte aus, die Werkzeughalter, die rausgehen, aber das war uns nicht mehr gut genug. Mhm. Wir haben gesagt, das ist nicht genau genug. Die Leute können damit nicht arbeiten. Die haben immer gesagt, wir haben Vibrationen, wir haben keine Standzeiten, was machen wir denn? Also, wir sind Spindelhersteller. Wir machen also nicht nur Werkzeughalter, sondern auch Spindeln, Spannsysteme dazu. Mhm. Also Antriebsspindeln für Fräsmaschinen kann man bei uns komplett kaufen. Also
aus einer Hand quasi.
Ja, wir waren prädestiniert, eine Wuchtspindel zu machen. Mhm. Das Einzige, was wir heute kaufen, sind die Schwingungsaufnehmer. Mhm. Der Rest ist alles Eigenbau.
Ja, Wahnsinn.
Bis hin zur Software, bis zur Bedienoberfläche. Die Digitalisierung ist das ganz große Thema.
Aber vielleicht mal noch eine Frage da an der Stelle. Wenn du jetzt sagst, aus einem Block raus irgendwie quasi am Ende nur noch eine kleine Stecknadel rausfräsen, warum nicht additiv fertigen?
Kann man natürlich, ja. Mhm. Beim Additivfertigen ist natürlich noch viel Forschungsarbeit zu machen. Mhm. Ja. Metall-3D-Druck, wir reden ja hier über Metalle. Ja. Wir haben bereits eine Kooperation. Also aus unserer Werkzeugherstellung, Spindelherstellung, wir waren ja Lohnfertiger. Mhm. Also bieten wir heute nach wie vor Lohnfertigung an. Mhm. Aber schon in diesem Spindelbereich, wenn man so will. Und dann haben wir gesagt, Metall-3D-Druck ist eine tolle Sache, aber die Sache muss man alle nachbearbeiten. Mhm. Also wir arbeiten schon mit dem Metall-3D-Drucker mhm. zusammen und wir machen die Nacharbeit mhm. für die Teile. Mhm. Man muss sich vorstellen, jetzt mache ich mal ein kompliziertes Ersatzteil mhm. für ein Auto von mir aus, ne? Für einen Oldtimer. Mhm. Ne? Ja, da kann ich keine Gussform machen als allererstes wegen ein paar Teilen, sondern das tut man wirklich 3D-Drucken. Mhm. Da kann man ganz filigrane Formen machen. Aber die ganzen Durchgangsbohrungen, Querbohrungen und so weiter, das muss man nachbearbeiten. Mhm. Auch ein ganz spannendes Thema. Und wer Metall-3D-Druck macht, der muss Ahnung von Metallurgie haben. Mhm. Der muss sich mit Werkstoffen auskennen. Ja.
Ja.
Und wir arbeiten mit einem jungen Mann zusammen. Der kommt aus einem Fertigungsbetrieb mit 800 Mann. Mhm. Der elterliche Betrieb. Und die haben echt Ahnung, wie Metalle funktionieren.
Mit Metallen, ja,
und was passiert, wenn ich sie Härte oder verändere oder Beschichte oder was auch immer. Mhm. Es braucht Expertentum. Mhm. Also 3D-Druck, ein Kunststoffteil. Ich kann mir jetzt im Elektrogeschäft einen 3D-Drucker holen, ja. kann Kunststoffteile machen, die einen Clip oder was auch immer, den ich brauche. Auch unsere Prototypen, die wir machen in der Werkzeugtechnik mhm. oder für unsere Geräte, machen wir auch erstmal einen Kunststoffteil. Mhm. Im 3D-Drucker. Ist ganz simpel.
Also habt ihr selber auch welche da stehen,
ja,
quasi?
CAD-Daten, den mhm. lassen wir über Nacht laufen. Am nächsten mhm. Tag können wir schon probieren. Ist natürlich ja. sehr effizient. Man kommt sehr schnell zum Ziel, wenn mhm. man neue Produkte macht. Ne? Mhm. Ist also ganz wichtig. Auch wieder ein Lernprozess, damit umzugehen. Unsere jungen Leute haben da überhaupt kein Problem damit. Der eine oder andere hatte schon so ein Ding zu Hause. Und so sind wir da eingestiegen. Also das mhm. geht problemlos. Und daran sieht man, wie wichtig die jungen Leute eigentlich sind mit ja. ihrer Expertise, was die alles mitbringen an Wissen, das sie vielleicht nicht mal unbedingt in der Hochschule oder im Ausbildungsrhythmus gelernt haben, sondern sich einfach selbst spielerisch gelernt haben, ja. weil sie sich dafür interessieren. Und das ist ja. eine ganz, ganz wertvolle Geschichte.
Was waren denn eure Motive dahinter zu digitalisieren? Also ja, auf der einen Seite, ich glaube, so ein innerer Antrieb, immer besser zu werden und Richtung Perfektion zu streben. Auf der anderen Seite gab es da auch noch Rahmenbedingungen drumherum, wo ihr einfach gesagt habt, Wettbewerb oder vielleicht auch Fachkräftemangel, wo ihr gesagt habt, wir müssen irgendwie mit weniger Menschen den gleichen Output hinbekommen. Gab es diese Herausforderungen für euch oder hast du gesagt, ja, das gab es vielleicht auch, aber das war nie das Hauptthema für uns?
Ja gut, man versucht natürlich immer besser zu sein wie der Wettbewerb. Ne? Mhm. Ich würde nie was Schlechtes über meinen Wettbewerb sagen. Ich sage immer, die machen
belebt
gute Produkte.
Belebt ja auch das Geschäft.
Das heißt, die machen gute Produkte, aber es gibt bessere. Mhm. Ne? Und das war unser Ansporn, einfach diese Dinge zu digitalisieren. Und was man dann am Schluss möchte, sind natürlich Daten. Mhm. Also wenn wir heute einen Werkzeughalter fertigen, dann kriegt er am Schluss einen QR-Code. Mhm. Und dieser QR-Code hat zwei Funktionen. Wir sehen alles, die Lebensgeschichte von diesem Werkzeughalter, wie er gehärtet wurde, wie er gemessen wurde, das sehen wir alles. Mhm. Weil das alles digital erfasste Daten sind. Mhm. Der Kunde sieht die Artikelnummer, mhm. sieht vielleicht CAD-Daten, die Abmessungen, vielleicht auch noch einen Preis am Ende des Tages. So weit sind wir zwar noch nicht, aber da kommen wir noch hin.
Ist dann Zukunftsmusik, ist doch gut.
Ja, ich mache jetzt einmal einen kurzen Schwenk, einen Satz dazu. Ich sitze hier mit einem Hemd, da steht Seven Tools drauf und Diebold. Ja? Ja. Diebold ist der Fertigungsbetrieb. Seven Tools ist eine Handelsplattform für mhm. Werkzeuge, die wir gemacht haben. Mhm. Bisher verkauft sie Werkzeuge und Zubehör. Mhm. Kann ganz andere Sachen
bisher,
machen.
Ich wollte gerade sagen, da sieht man schon, du hast schon wieder Ideen.
Durchaus, ja. Und das Thema ist einfach, wie kann ich das Produkt am Ende des Tages auch vermarkten? Mhm. Wie kann ich mit meinen Daten letztendlich einen Service bieten für meine Kunden, dass er einen Mehrwert hat? Mhm. Der Kunde kauft gerne, wenn er einen Mehrwert hat. Ansonsten schaut er nur auf den Preis und sagt, ist das gut genug oder brauche ich was Besseres? Ja. Und das ist eigentlich auch die Situation bei uns im Werkzeughaltergeschäft. Ich habe es noch gar nicht angesprochen. Wir machen auch die Messtechnik, mhm. um solche Werkzeughalter zu messen, die mhm. Kegel zu messen. Ne? Und die ganze Welt, also auf der ganzen Welt haben die Werkzeughersteller diese Geräte im Einsatz. Mhm. Das hat mir am Anfang gar nicht gefallen, weil ich da Angst davor hatte, dass die alle besser werden. Ne? Mhm. Ist aber in der Breite wirklich nicht passiert.
Ja, da braucht man ja auch wieder Know-how dafür. So wie du vorhin gesagt hast, die Metallbauer haben ja auch Wissen, das vielleicht an breiter Masse nachher fehlt.
Ja, und da geht es aber auch wieder um Daten, Messdaten. Und wenn ich heute Listen schreibe, wenn ich Excel-Listen führe, das ist irgendwo Herrschaftswissen. Ne? Mhm. Das steht nicht allen zur Verfügung.
Ja.
Ich muss wissen, wo es steht. Ich muss Zugriff dazu haben. Das ist alles gar nicht so einfach. Und wir haben gesagt, nein, wir brauchen eine Plattform, wo diese Daten dem ganzen Unternehmen zur Verfügung stehen. Mhm. Und erst dann habe ich einen Rationalisierungsschritt geschafft. Mhm. Und wir wollen keine Leute abschaffen, um Gottes Willen, sondern wir wollen sie anders einsetzen, sinnstiftend einsetzen.
Ja.
Und wenn ich gerade, gehen wir zurück zu unseren jungen Entwicklern, wenn ich die Excel-Listen schreiben lasse, dann hauen die ab, das wollen die nicht mehr.
Da fehlt dann die Kreativität in der Arbeit
Die brauchen ein Hilfsmittel, dass sie ihre Sachen schnell erledigen können. Mhm. Und zum nächsten Schritt weitergehen. Jetzt gehe ich nochmal auf unsere Handelsplattform. Man macht sich keinen Begriff, wie konservativ unsere Branche ist, Dinge zu verändern. Das ist unglaublich. Und wir predigen rauf und runter, wo sie Zeit, Geld und Aufwand sparen können und bessere Daten haben, schneller an ihre Daten rankommen. Ne? Und wo wir gestartet sind mit der Plattform, bin ich zu meinen Leuten gegangen und habe gesagt, wollt ihr nicht mal da was kaufen, so einen Versuch machen? Die musste ich überhaupt nicht überzeugen. Mhm. Es ging ganz einfach. Und dann habe ich gelernt, die jungen Leute, die wollen nur digital einkaufen. Die werden nicht mehr warten, bis der Vertreter kommt und ihnen Schokolade bringt.
Ja.
Und der Unternehmer, der sein Produkt verkaufen will, wenn er seinen Außendienst losschickt, das ist so ziemlich das Teuerste, was er machen kann, ihm den Autoschlüssel in die Hand zu geben. Und deshalb sitzen wir heute hier. Wir machen Podcasts, um unsere Produkte den Leuten zu erklären, zu zeigen. Wir zeigen jetzt nicht hier und heute das detaillierte Produkt, aber ich kann nur empfehlen, gehen Sie mal auf unsere Website, da sieht man einiges. Noch besser auf unserem YouTube-Kanal, da sind die Videos.
Man verkauft ja über Geschichten, deswegen ist ja auch Podcast so ein schönes Format.
So,
man will wissen, wer steckt dahinter.
Ja, und ein junger Mensch, wenn er den Auftrag kriegt, sich für ein Schrumpfgerät drum zu kümmern, ja, was tut er? Er geht online.
Ja,
und er googelt, möchte Videos sehen, wie das funktioniert. Oder Berichte von Anwendern.
Mhm. Ja,
was ist mir passiert? Was habe ich Gutes daraus gelernt? Es ist also eine ganz andere Art zu verkaufen. Es spart den Leuten Zeit.
Mhm.
Es spart ihnen Aufwand. Und sie haben vielleicht eine bessere Chance, gleich das Richtige zu kaufen.
Mhm.
Wenn man ein falsches Produkt kauft, dann hat man überhaupt keinen Spaß dran. Mhm. Jetzt erzähle ich mal einen Schwank noch aus unserer 7-2s-Geschichte. Wir haben Messstative im Programm.
Mhm.
Da bin ich in die Fertigung marschiert und gesagt, jetzt zeigt uns mal unsere Messstative, was wir denn so haben. Dann sagt der junge Meister, nimmt das erste in die Hand und sagt, mit dem kann man nicht arbeiten. Ich sage, okay. Und das zweite, ja, das ist nicht so gut. Und dann haben wir Gott sei Dank eins gefunden, das das gleiche ist wie das, was wir auf der Plattform haben. Aber der Hersteller war gar nicht erkennbar. Da stand der Name vom Händler drauf.
Mhm.
Ich sag, Leute, so könnt ihr nicht arbeiten. Ihr müsst über einen Händler das Ding, er kauft es, er labelt es um, verkauft es weiter, er lagert es ein, schreibt eine Rechnung. Jeder schreibt eine Rechnung. Es ist ein Warentransfer. Das macht nur das Produkt teurer. Das bringt die Menschheit.
Jeder will noch ein bisschen Marge haben.
Muss er haben, klar. Weil die Verkäufer, die Händler, Vertreter machen ja einen sehr guten Job, gar keine Frage, aber sie verbrauchen einfach einen großen Teil der Marge.
Mhm.
Also das ist auch wieder ein großes Thema der Digitalisierung.
Mhm.
Und
neue Geschäftsmodelle da auch zu finden.
Meine Idee ist vor 5 Jahren entstanden, habe ich gesagt, das Verkaufen, das Einkaufen wird digital. Was machen wir denn? So, was mache ich jetzt mit meiner Idee? Ich muss ja Verbündete finden.
Ja.
Und jemand, der das auch umsetzen kann am Schluss. Und wir haben heute eine Software, die kann mehr wie Amazon.
Mhm.
Das muss man sich mal vorstellen. Nur eins kann sie nicht, nämlich wenn ich jetzt bei Amazon einen Artikel anschaue, ist mir wirklich passiert, ich habe Bildernägel gebraucht. Da habe ich geguckt, okay, habe ich gesehen, im Warenkorb gelegt. Und dann rufe ich meine Frau an und sage, komm zum Essen, sonst kriegst du nichts mehr. Bis ich zu Hause war, war das Ding 30% teurer, der gleiche Artikel. Ich sage, so kann man nicht arbeiten.
Mhm.
Das ist in unserer Branche verpönt, sage ich mal. Ne?
Ja, ich glaube auch, dass es niemanden gibt, der da sitzt und denkt, finde ich super, dass der jetzt teurer geworden ist, nur weil ich noch überlegt habe. Mit Flügen kennt man das ja auch.
Ja, das ist
dreimal denselben Flug gesucht.
Ganz heißes Thema.
Ja.
Ich habe auch schon viele Gedanken haben sich darum gedreht. Ich bin ja auch oft unterwegs. Mhm. Ne? bin geschäftlich viel geflogen. Meinen letzten Flug nach Asien habe ich nicht gemacht, weil das Ticket 4.500 Euro gekostet hätte.
Ja,
bin zu Hause geblieben. Mhm. Ja, was nützt es der Wirtschaft? Mhm. Was nützt es meinem Vertreter? Nützt niemand was. So. Mhm. Also eine tolle Lösung, wie man Flugtickets vernünftig vermarkten könnte und auch, man muss sich das vorstellen, die verkaufen die Restplätze teurer wie
die eigentlichen Plätze,
die dann vielleicht leer bleiben. Mhm. Also das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ne? Mhm. Ich bin selber Flieger, ich weiß, was eine Flugstunde kostet und es macht einfach keinen Sinn. Ne? Mhm. Aber die Branche ist irgendwie stockkonservativ und macht ihr Ding halt so wie bisher. Ne? Also das schreit auch so richtig nach Digitalisierung und eigentlich wünsche ich mir, dass da ein paar Startups aufstehen und das mal richtig durchmischen, ja, und mit neuen Ideen kommen.
Vielleicht ein bisschen Disruption reinbringen in diese
Absolut,
Märkte.
Ja.
Aber das ist spannend. Jetzt habe ich dir so ein bisschen gelauscht in deinen Erzählungen. Das waren wahnsinnig viele spannende Sachen. Ich hätte noch 1000 Fragen, glaube ich. Was ich so raushöre, sind zwei Dinge. Das eine ist für mich, dass du immer wieder auch sagst, Digitalisierung hat auch ganz viel mit Lernen zu tun und ist auch ein Lernprozess. Und man sollte das auch so verstehen, als Chance, neue Dinge zu lernen, auszuprobieren und es auch nutzen. Und auf der anderen Seite höre ich auch ganz oft raus, dass es auch ganz viel mit dir als Geschäftsführer zu tun hat. Wie das gelebt wird, weil du das am Ende eben auch forderst und einforderst. Oder würdest du sagen, wenn du jetzt da nicht so interessiert wärst, wäre das genauso, weil alle Leute bei dir das so machen? Oder glaubst du schon, dass du da einen entsprechenden Impact auf deine Mitarbeitenden hast?
Schon. Ich muss natürlich schauen, dass unser Unternehmen wirtschaftlich bleibt.
Ja.
Und Manpower ist einfach ein teures Thema. Und wenn die Leute dann umständliche Sachen machen oder sinnloses Zeug machen, dann ist eigentlich der Geschäftsführer oder der Inhaber letztendlich gefordert. Ein Einkäufer wird immer sagen, ich mache doch alles richtig. Aber wenn wir ihm ein anderes Handwerkzeug geben, jetzt wie mit unserer Plattform, jetzt kurz ein Beispiel, wenn man heute von der Anfrage bis das Produkt, das ich gekauft habe, bezahlt ist und bei mir im Lager sind es 20 Vorgänge, über unsere Plattform sind es nur 8, sind nur 8 Schritte. Und eine Nachbestellung mache ich mit 2 Klicks. Das macht ein Einkäufer heute nicht mit 2 Klicks. Oder ein Artikel, den ich mal kaufe, im ERP anzulegen. Das ist das Teuerste, was man machen kann. Wenn ich ihn nur einmal brauche, wenn ich ihn täglich brauche,
ist noch was anderes,
gehe ich noch mit. Aber ansonsten, das ist einfach viel vergeudete Zeit. Ne? Und auch wenn ich jetzt eine Maschine betreibe, ne? Wir haben Maschinen, die kosten 600.000, 700.000, 800.000 Euro. Wenn ein Prozess nicht funktioniert, nach 8 Stunden geht mein Mitarbeiter heim. Dann ist Ende der Geschichte. Also wir müssen unterwegs schauen, dass wir die Hilfsmittel haben, um den Prozess hinzukriegen, ne? Sodass es am Ende des Tages wirtschaftlich ist. Weil sonst können wir irgendwann unsere Hütte zumachen oder müssen sie verlagern woanders hin. Und wir lernen ja sehr viel von Firmen, die verlagert haben oder die Tochterfirmen im Ausland haben. Wir kennen deren Probleme. Wir werden oft dahin auch gerufen, um zu helfen, zu unterstützen. Am Ende des Tages ist es nicht wirtschaftlicher, aber es ist manchmal der Zwang einfach und auch verlocken, sich in anderen Gebieten anzusiedeln. Ne?
Ja.
Aber das ist nicht gut für unser Land, das möchte ich überhaupt nicht, sondern wir müssen uns wirklich zusammenreißen und zusammenraufen und schauen, was können wir denn machen, dass wir das hier alles halten können.
Dass wir was hinbekommen, ne?
Ja.
In Anbetracht der Zeit, welche drei Tipps würdest du jemandem mitgeben, der jetzt sagt, ja, das klingt ja irgendwie alles super, was der Hermann da erzählt und es klingt auch so, als wäre das gar nicht so schwierig gewesen, da irgendwie hinzukommen. Was wären so deine drei Tipps, wo du sagst, wenn jemand sagt, okay, ich möchte das auch, was er hat, welche Schritte muss ich gehen oder welche drei Tipps sollte ich auf jeden Fall beherzigen?
Sicher viel Informationen erstmal holen, ne? Sich vernetzen, viel mit anderen Unternehmern sprechen. Ne? Sagen, was habt ihr denn? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Es gibt heute noch die klassischen Fachzeitungen, die mir sehr viel geben, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin Gott froh, wenn ich noch Papier kriege, weil das kann ich
benutzen. Das entschleunigt auch mal.
Ja, ich kann es angucken, wenn ich will und wenn ich Zeit habe dazu. Ich kann auch mal was schnell einscannen, weiterschicken. Ne? Da hätte ich natürlich schon mal den Wunsch, dass alles digital wäre von den Fachzeitungen, dass ich schnell Klick machen kann und
gehen noch schneller das als einscannen.
Das können ganz wenige bisher. Ne? Ja. Das ist also auch ein Schritt in die Digitalisierung. Aber man muss sehr, sehr genau hinschauen, was gibt es auf dem Markt und was tut mir am Ende des Tages was Gutes. Ne? Oft ist natürlich so, es kommen Firmen, die akquirieren, so wie euer Unternehmen hier. Mhm. Ja, ihr macht Lagerlogistik, solche Sachen. Lagerlogistik ist ein Thema, wo man sich fürchterlich die Finger verbrennen kann. Mhm. Wenn man da die falschen Partner hat, dann geht es einem richtig schlecht. Ja. Soll ich die Geschichte erzählen? Nee, machen wir jetzt nicht. Also wir haben.
Jetzt hast du schon angefangen.
Wir haben ein automatisches Lager.
Ja.
Das war der Generalunternehmer. Und die Software, die er gebracht hat, hat überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Überhaupt nicht. Und bis heute funktioniert die nicht richtig. Ja. Und wer das wissen möchte, welche Firma dahinter steckt, soll mich anrufen, dann sage ich ihm. Vorbeugend einfach.
Ja.
Und wir haben dann andere Partner gefunden, die das wesentlich besser
angebunden haben.
Dann. Gemacht haben auch. Mhm. Ne? Die anderen hätten es auch gekonnt, sie haben es nur nicht gemacht. Mhm. Das ist eben eine Einstellungssache. Ne? Also IT, finde ich, ist auch irgendwo Ehrensache. Mhm. Ne? Da findet man schwarze Schafe, die gibt es wirklich. Aber es gibt sehr ehrenwerte Leute da, die einem ja wirklich gut helfen können, die einen auch weiterbringen. Mhm. Ne? Also Augen auf und sehr, sehr viel informieren. Ne?
Okay.
Und Fragen.
Fragen. Die richtigen Leute finden, Informationen raussuchen.
Richtig, und sich vernetzen.
Und sich vernetzen.
Ja.
Das sind super schöne Tipps. Vielen, vielen Dank dafür. Wo siehst du denn jetzt so zukünftige Herausforderungen, vielleicht auch gerade in eurer Branche oder auch für die Branche eurer Kunden? Also Werkzeugbauer hast du schon erklärt. Wo sind da jetzt gerade die größeren Herausforderungen oder was kommt da vielleicht in den nächsten, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahren auf die zu?
Na gut, aktuell haben wir natürlich das Problem mit entsprechenden Kostensteigerungen, die es gab und die es weiterhin gibt. Ja, Energiekosten brauchen wir nicht drüber reden. Und wir können die Preise nicht weitergeben, das geht nicht. Also unsere Kundschaft, die geht dann, wenn es irgendwo ein Cent billiger ist, geht sie woanders hin. Mhm. Da stecken wir schon in der Klemme irgendwo. Ne? Mhm. Zukunft heißt für uns, jeden Prozess genau anzugucken. Mhm. Wo können wir natürlich auch automatisieren? Ist auch ein Thema. Mhm. Und wir haben vorher über die ganzen Geräte gesprochen, die wir digitalisiert haben. Wir haben auch schon unser Handlingsgerät selber gebaut, das Teile in eine Maschine einlegt. Also da könnte auch ein neues Geschäftsfeld draus entstehen. Mhm. Und wir haben da jetzt schon eine gute Kooperation mit einer Firma, die eigentlich die Mechanik dazu liefert. Mhm. Ich glaube, die geistigen Väter sind wir dann schon, jetzt schon, obwohl wir so ein Produkt noch nie gemacht haben. Mhm. Stellen wir uns mal vor.
Aber ihr habt halt den Bedarf und wisst halt genau, was gebraucht wird.
Ja,
das macht
halt
auch viel
und wir,
aus.
Wir wissen halt auch, wie es dann am Schluss funktionieren soll.
Genau.
Und wenn man das genau schon weiß, dann muss derjenige, der es macht, muss den Weg dahin aufzeigen und das Ding bauen, dass es auch funktioniert. Mhm. Also man kann da richtig tolle Sachen machen. Mhm. Zukunftsfähige Modelle. Ne? Mhm. Dazu brauchst du wieder junge Leute, die sich getrauen, das zu machen. Ne? Einen 50-jährigen Meister von meiner Schleifabteilung brauche ich da, glaube ich, nicht mehr drauf ansprechen, solche Dinge umzusetzen.
Kommt aufs Mindset an.
Kommt aus meinem Sinn.
Du bist ja jetzt auch nicht so, dass du sagst, ja gut, ich gehe jetzt morgen in Rente, interessiert mich alles nicht mehr, mache ich nichts mehr.
Ja, aber erfahrungsgemäß ist das schon ein bisschen so. Ne? Und natürlich, ach Gott, jetzt brauche ich keinen Vortrag halten, wie die Menschen heute denken, Work-Life-Balance, was das alles bedeutet. Ne? Aber wir finden da auch Sachen, die den Leuten wieder schmackhaft sind.
Ja, wenn sie erstmal eine Passion dann finden in so einem Thema.
Ja,
vielleicht.
Natürlich. Ja. Und man gibt ihnen vielleicht andere Freiheiten, um kreativ zu sein. Mhm. Ist ja vielleicht auch eine ganz gute Sache. Ne?
Ja.
Und ich habe mir geschworen, bei meinem nächsten Neubauprojekt mache ich einen Cafeteria-Begegnungsraum als Ideenschmiede.
Mhm. Ja?
Wo ich einfach die Leute reinlasse und sage, zieht euch zurück, setzt euch zusammen, spinnt Ideen.
Mhm.
Und dann kann man die ja in den Topf reinwerfen und schauen, was dann am Ende des Tages
für ein Zettelchen zieht
ganz
man sich
oben
raus.
Steht. Ja.
Ja. Das wäre vielleicht tatsächlich noch eine letzte inhaltliche Frage, die mir vorhin auch noch durch den Kopf gespuckt ist. Wie macht ihr das zeitlich? Weil du hast jetzt vorhin von ganz vielen spannenden Innovationen an euren Produkten erzählt, von Networking, von Kooperationen mit anderen Firmen. Also ich finde, es klingt extrem inspirierend und spannend. Wie findet ihr die Zeit dafür? Du hast jetzt auch gesagt, so ein Begegnungsraum würde ich gerne schaffen, so wie, sag mal, man sagt ja gern, ja, aber wenn die dann da 5 Stunden sitzen, wenn man das mal hochrechnet, was der andere jetzt, was die in der Zeit vielleicht sonst noch alles machen könnten und so weiter, wie geht ihr damit um oder wie kriegt ihr das hin, dass das alles nachher aufgeht?
Ich sag's mir mal ganz banal, jetzt haben wir 20 Leute in einem Büro hocken und die alle telefonieren.
Ja.
Da kommt keiner auf neue Ideen, das geht gar nicht. Das, das gibt das Gehirn nicht her. Man muss ihm den Freiraum geben, dass er sich zurückziehen kann. Ja. Wir hatten mal ein Praktikant, der dann auch ein paar Jahre dann bei uns war, anschließend, und der hat sich immer in den Raum zurückgezogen zum Nachdenken. Mhm. Das war der erste, den ich so kennengelernt habe. Und irgendwann habe ich gesagt, du musst mir aber auch sagen, was dabei rauskam.
Ne? Was du gedacht hast,
ja. Und der kam jedes Mal mit einem Konzept, das diskussionsfähig war. Mhm. Ne?
Wahnsinn.
Wo wir dann Veränderungen geschafft haben. Da ging es in der Hauptsache um Fertigungssteuerung in der Zeit. Da haben wir gesagt, wie können wir unsere Prozesse hier optimieren? Und glauben Sie mir, ich habe bis heute noch keine Software gefunden, die meine Fertigung gescheit steuern könnte. Sondern wir haben selber Sachen machen lassen, Hilfsmittel machen lassen. Die Top-Lösung haben wir heute noch nicht. Ne? Stellen wir uns vor, ein Auftrag verschiebt sich. Ja? Und dann verschiebt sich ja alles in der Fertigung. Das kann bis heute niemand darstellen. Kann keiner. Ich hoffe, ich erlebe das noch, dass es geht. Ja.
Also zumindest gibt es da bestimmt Wege, aber ob das nachher das abbildet, was ihr braucht, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Das stimmt.
Es gibt die Antwort schon dafür. Ich kann das schon machen. Nur brauche ich dann in meiner Fabrik bei 100 Leuten, brauche ich 3 Leute, die nur Steuerung machen.
Ja.
Und dann habe ich nur Visualisierung der Daten gemacht. Visualisierung vom Ist-Zustand. Da ist noch nichts am Prozess oder in der Prozessreihenfolge wirklich verändert. Ne? Intelligent verändert.
Ja. Ich glaube, wir finden kein Ende, wenn wir nicht aktiv eins setzen.
So ist es.
Ich hätte wirklich noch ganz viel, ganz viele Fragen. Aber wir haben ja auch gleich noch eine zweite Folge, die wir euch direkt im Anschluss aufnehmen. Vielen, vielen Dank für die Einblicke. Ich finde das sehr inspirierend, auch zu hören, wie du darüber sprichst und wie du, was du dir für Gedanken machst und wie du damit umgehst und auch zu erkennen, dass auch wenn Zeit und Geld immer wichtig sind und das wichtige Faktoren sind, auch diesen Raum zu schaffen, Zeit zu geben, Luft zu lassen für den Kopf, neue Ideen zu spinnen. Ich finde, das ist mal ein ganz, ganz spannender Ansatz auch in Richtung Digitalisierung, dass das dazugehört.
Ja, sehr gerne. Also wer Lust dazu hat, kann mich anrufen, dann plaudern wir. Im direkten Gespräch. Mhm. Ich lerne da immer was dazu. Auch wenn Leute Fragen stellen, lernt man immer was dazu. Und ein Tipp möchte ich vielleicht noch geben. Ich habe 2 Bücher geschrieben. Mhm. Und irgendwann habe ich einfach vor 2 Jahren angefangen, gesagt, mir ist es langweilig im Winter. Ich lese Online-Nachrichten, 5 verschiedene jeden Tag, überall steht das Gleiche drin. Und irgendwann habe ich gesagt, und habe vieles zusammengetragen, auch Ideen, und habe das einfach vieles schon über die Jahre gesammelt, in Word-Dokumenten, und das mal kombiniert. Da ist ein Buch draus geworden, und das waren dann 500 Seiten.
Oh, Wahnsinn.
Und dann online drucken kann man nur 350, also sind es 2 Bücher geworden. Und das eine heißt Machen oder Lassen, durfte ich aber nicht, oder habe ich nicht so genannt, weil da gibt es vielleicht
Copyright oder sowas.
Copyright dafür. Also heißt es, mach es oder lass es. Da geht es um mich, meine Lebenserfahrung, Dinge, die wir jetzt gerade besprochen haben. Und da stehen auch die ganzen Fehler drin, die ich gemacht habe.
Und das hört sich gut an, ich schreibe mir das direkt auf.
Kann man nachlesen und vielleicht vieles daraus lernen. Und was man eben auch für Enttäuschungen erlebt im Unternehmerdasein, muss man auch sagen. Ja. Und das zweite Buch, das heißt dann vom Wohlstand in die Existenzkrise. Weil Unternehmertum hat natürlich immer mit Arbeiten, Geld verdienen, Personalwirtschaft, Finanzamt, Steuern, Bürokratie zu tun.
Oh ja, Bürokratie. Da kann unser Geschäftsführer auch ein Lied von singen. Ja,
Bürokratie ist ein sensationelles Thema.
Ja.
Ich hoffe, dass man da jetzt langsam richtig drauf aufspringt und es ändert. Und jetzt sage ich mal ganz frech meine Idee. Jetzt gehen wir hin und schaffen alle Bürokratie ab. Wir sagen, Schluss, nichts gilt mehr. Und da setzen wir 5 schlaue Köpfe ein, die dann entscheiden, was man von dem wirklich braucht. Ich bin absolut überzeugt, es würde funktionieren. Ja, und würde uns wahnsinnig viel bringen. Und wenn wir mal einen extra Podcast machen wollen über meine Erlebnisse mit der Bürokratie, es ist haarsträubend.
Das hört sich sehr, sehr gut an. Ich glaube, das wäre eine schöne Kombination, dich und unseren Geschäftsführer Günter Löchner daneben zu setzen. Ich glaube, das
machen wir.
Das hört sich richtig
gut an.
Da
stellen wir aber eine Flasche Rotwein auf den Tisch.
Auf jeden Fall, da machen wir es uns gemütlich.
Damit wir am Schluss noch gute Laune haben. Ja.
Genau. Man muss sich ja irgendwie zu helfen wissen.
Ja, aber über das Thema wird sehr viel geredet. Nur jetzt muss was passieren.
Ja.
Es muss was Greifbares passieren und das sehen wir im Moment leider noch nicht.
Ja. Vielleicht können wir da ja mal die Plattform dafür sein, dass ihr zumindest mal Zuhörer findet.
Ja.
Finde ich ganz, ganz toll. Das Thema nehme ich mir mit. Habe ich schon direkt notiert.
Gerne.
Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Wir machen gleich noch weiter mit der zweiten Folge. Aber für euch erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt spannende Inputs mitgenommen aus der Geschichte, die uns der Hermann heute erzählt hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben bei YouTube oder eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify da. Und falls ihr noch Ideen für neue Folgen habt, Fragen an den Hermann habt oder Kontaktdaten braucht, meldet euch gerne bei uns, schreibt uns eine E-Mail, eine Nachricht, einen Kommentar und wir kümmern uns darum, dass ihr da zusammenkommt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Also auch vielen Dank von meiner Seite, war sehr spannend. Und vor allen Dingen, wenn man gefordert wird, gefragt wird und dann muss man ja überlegen, was kann ich dazu Vernünftiges sagen oder ja. Unvernünftiges, wie auch immer. Dankeschön dafür.
Hat mir Spaß gemacht. Dankeschön. Ciao.